Radio 1. Hörbar Rust.
Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ja, Radio 1, die Hörbar Rust. Und wer mein Gast ist, erfahren Sie jetzt.
Hörbar Rust. Heute mit
Claudia Michelsen, 43, Schauspielerin. Claudia kommt in Dresden zur Welt. Schon früh verbringt sie mit ihrer Freundin Tine viel Zeit im Theater. Mit knapp 16 Jahren sprechen beide an der Ernst-Busch-Schauspielschule in Berlin vor und dürfen studieren. Bald arbeitet Michelsen mit Castorf, Hübchen, Godard und Müller. Sie heiratet, zieht für fast 7 Jahre nach Los Angeles und pendelt, so gut es eben geht. Denn deutsche Kino- und Fernsehregisseure bieten ihr immer wieder exzellente Rollen an, die Claudia nicht ablehnen kann. Seit 2001 lebt die zweifache Mutter wieder in Berlin. Die Qualität ihrer Arbeit ist unverändert, ihre Zeit unverändert knapp. Daher schnappen wir sie uns schnell. Claudia Michelsen, jetzt zu Gast an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Nochmal herzlich willkommen. Das mit dem Schnappen, das hatte was tatsächlich, weil es ist ja nicht so, dass wir jetzt im 10. Jahr darauf kommen, dich auch mal einzuladen, sondern wir haben das schon häufiger mal probiert und du machst dich rar. Und dass du dich jetzt nicht rar machst, liegt an einem Promotion-Marathon, will ich es nicht nennen, aber doch einer Reise.
Das liegt an es gibt jetzt die Verfilmung von Der Turm von Telkamp und der Christian Schwocher hat einen ganz tollen Zweiteiler draus gemacht, also mit einem guten, tollen, unglaublich jungen Team.
Erzähl mal, das sind wirklich gute Leute.
Ja, also die Besetzung, es fing damit an, dass also ich bekam eine Anfrage für ein Casting mit Christian Schwoch. Und dann wusste ich, der hat Novemberkind gemacht, ein wunderschöner Film mit der Anna Mühe.
Junger Regisseur, muss man jetzt sagen.
Ja, der ist während der Drehzeit, ist der glaube ich 30 oder 31 geworden, also unverschämt, aber na gut so. Und da ging das aber weiter, beim Dreh war dann der Kameramann, das ganze Team drumherum, wir waren eigentlich die Alten. Also so, das muss man dann auch erstmal begreifen. Ich war jahrelang immer die Jüngste, das ist nun schon lange vorbei. Nein, es sind einfach jetzt andere die Jüngeren, aber was Tolles. Und Jan Josef war schon besetzt und dann hatte ich mit ihm das Casting und das war ganz toll. Und dann haben die mir die Rolle angeboten. Und ich habe erst danach überhaupt den Roman gelesen. Ich wusste von dem Roman und über Dresden und Der Turm und groß und
Riesenerfolg. Die letzten 7 Jahre, bevor die Mauer fällt, aus der Perspektive oder im Fokus eine Arztfamilie. Kann man das so zusammenfassen?
Ja. Also man könnte sagen, das ist eine kleine Familiensaga. Aber was ich so toll finde am Turm ist, es ist eigentlich Alltag in der DDR, genau. Die letzten 7 Jahre, bevor die Mauer fällt. So. Und das erzählt über das tägliche Dasein von einer Familie und deren Freunden. Und das ist sehr weitläufig. Also es gibt dann auch die Freundin von der Anne, die einen Ausreiseantrag gestellt hat und nicht rauskommt mit ihrem Sohn. Und der Mann ist schon drüben. Also es gibt so viele Richtungen, in die man gehen könnte. Das schafft natürlich ein Zweiteiler gar nicht. Aber der Kirchner, der hat eine ganz tolle Adaption geschrieben. Und
zähl mal noch ein paar Leute an. Nadja Uhl, also ich habe das Gefühl, dass die Schauspieler, die ich kannte, kommen alle selbst aus dem Osten. Oder täusche ich mich da?
Nee, es ist wirklich ostlastig, sage ich mal. Ne? Aber ich weigere mich so ein bisschen, weil das habe ich jetzt schon, bin ich schon ein paar Mal gefragt worden in Interviews. Ist es bewusst, dass jetzt da aus dem Osten die Ostler spielen und so? Und ich finde das nicht. Und auch der Schwocher hat, das Casting war sehr breit.
Okay, ich wollte da gar keine Schublade aufmachen.
Ich finde es aber interessant. Also ich finde das ganz wichtig, weil eben nicht das, das hat sich so ergeben und er hat es so besetzt und irgendwie geht es dann doch so zusammen. Ich bin trotzdem der Meinung, dass auch Westschauspieler oder Schauspieler, die im Westen aufgewachsen sind, das genauso spielen können. Das ist ein Handwerk und man kann das sich ranholen oder auch nicht.
Und das Schöne ist, dass es tatsächlich auch in Dresden gedreht wurde oder in der Nähe auf jeden Fall. Da bist du groß geworden, aufgewachsen. Also es war für dich so ein bekanntes Terrain. Du hast wahrscheinlich deine Mutter häufiger mal besucht, kann
nee,
ich mir vorstellen?
Nee, habe ich gar nicht.
Wie?
Nee, habe ich in der Zeit nicht. Ich besuche die aber sowieso oft. Also wir sind
und
sehr
dann
oft
gerade
da.
Nicht, wenn nee, du in der Nähe bist?
Nee, wir haben auch gar nicht in Dresden so viel gedreht. Wir haben in Görlitz gedreht viel, weil Dresden sieht ja nicht mehr so aus. Es ist ja unglaublich viel aufgebaut worden und neu gemacht worden. Und die Dresdner, ich meine, so viel Liebe, wie die in diese Stadt stecken, das ist unglaublich.
Du bist auch verliebt in Dresden immer noch.
Unglaublich.
Das merkt man in den Interviews. Ja, das Licht.
Das Licht, das an Licht den Elbwiesen am Morgen, das ist, ja, das ist was Besonderes. Elbflorenz heißt es ja auch.
Ja, das. So, jetzt kommen wir mal zu deinem Leben, das, wie wir schon feststellten, in Dresden begonnen hat, am 4. Februar 69. 4. Februar, du hast Geburtstag mit Facebook. Facebook hat am selben Tag Geburtstag, 2004,
nee.
Ja.
Hm. Oh Gott. Hm. Das, aber ob ich das jetzt gut finde, weiß ich nicht.
Frank Zander auch. Alice Cooper. Und als ich was über Alice Cooper gelesen habe, das fand ich ganz erstaunlich, der diente wiederum Richard O'Brien als Vorlage für die Figur Frankenfurter in der Rocky Horror Picture Show, die du bestimmt gesehen hast.
Ja.
Ja. Einmal? Die hat man ja immer so mehrmals gesehen. Und hast du dich aber verkleidet?
Das kam ja bei uns ein bisschen verspätet alles an.
Aber das war nicht
zweimal.
So, aber
es war
nicht so
Kult,
mein,
ja?
Nee. Mhm. Okay. Und Maren Gilzer.
Nein. Wo ist die?
Ja. Maren Gilzer spielt, glaube ich, tatsächlich als, die ist ja wirklich sehr nett und die ist auch sehr hübsch und die spielt als Schauspielerin in so Serien mit. Mhm. Aber es ist natürlich wirklich fies, wenn man so bekannt wird als Buchstabenumdreherin. Ne? Sowas gibt's ja auch heute gar nicht mehr. Heute ist ja alles digital. Heute gibt's ja, stimmt, es muss nicht mal mehr Buchstabenumdreher geben. Dieses Spiel würde heute ganz anders laufen.
Ja, aber eigentlich schade, oder? Ich finde es eigentlich schade.
Du fandst die Zeit der Buchstabenumdreher gut, ne?
Wunderbar, genau.
Gut. Ja, sie bekommen schon ungefähr einen Eindruck, wo unser Gast steht. Musikalisch sagt sie selbst in den 30er oder 40er Jahren. Wir werden das alles überprüfen. Anhand der Musik kann man es nicht festmachen. Mit den Stones geht es los, Fool to Cry. Welche Geschichte gibt es dazu?
Also, ich bin ja eigentlich 69 geboren. So, und jetzt bin ich eigentlich nicht die Stones-Generation. Obwohl es, ich meine, es gibt ja so viele Stones-Generationen inzwischen. Aber was lustig ist, es kam ja bei uns alles ein bisschen verspätet an. So, und gerade in Dresden. Und der dritte Mann meiner Mutter war Seefahrer.
Also der Michelsen.
Der Michelsen, der ist zur Handelsflotte. Der war bei der Handelsflotte und er hatte natürlich dadurch, hat er immer Schallplatten mitgebracht. Und dadurch hatten wir eine unglaublich tolle Schallplattensammlung zu Hause. Praktisch eine West-Schallplattensammlung. So. Und ich war völlig vernarrt in die Stones-Platten. So. Aber eigentlich verspätet. Also, weil.
Welches Alter ungefähr?
Naja, vor 16 schon. Also.
Mhm. Naja. Wer keinen älteren Bruder hat.
13, 14, 15, 16, so das war. Aber Stones ist bis heute.
Ja, und dieser Song, den liebe ich auch besonders. Fool to Cry. Claudia Michelsen ist heute hier zu Gast. Die Schauspielerin Claudia Michelsen ist heute hier zu Gast, in Dresden geboren und aufgewachsen. Deine Mutter war Zahnärztin in der Poliklinik.
Mhm.
Deinen leiblichen Vater hast du kennengelernt, da warst du 15. Und den Michelsen, wann kam der in euer Leben?
Da kann ich mich nicht genau erinnern. Ich vermute so gegen mit 11 Jahren.
Also so 11 warst. Mhm. Okay. Du hast sowieso viel Zeit bei deinen Großeltern verbracht, ne?
Ja, in den ersten Jahren, aber das war ja auch in der DDR normal. Also wir haben sogar alle da zusammen gewohnt eine Weile, weil meine Mutter gar keine Wohnung hatte und die hatte ihr Studium nicht fertig. Und mein leiblicher Vater und sie, die haben sich getrennt, da war ich gerade mal 6 Wochen alt. Und dann musste sie ihr Medizinstudium in Berlin noch fertig machen und da war ich viel bei meinen Großeltern in der Zeit.
Opa hat im Rathaus gearbeitet und Oma war Stenotypistin.
Mhm.
Und die hat dann wahrscheinlich zu Hause gesessen und geschrieben oder wo hat sie das gemacht?
Also mein Bild von meiner Großmutter ist eigentlich wirklich zu Hause am Küchentisch. Es kochten immer irgendwelche Windeln von meinen Cousinen und Cousins und oder
haben
von mir.
Auch
die waren auch teilweise, wir waren teilweise alle in dieser Wohnung, ja.
Wie viele Personen sind das dann?
Boah, wenn du das hochziehst, also mit meiner Mutter, dann 5, 6, 7, 8. Also die waren dann schon mal so, aber das war ja so, weißt du, mit den Wohnungen, das war ja nicht so einfach. So, das heißt, dann bekamen die eine Wohnung endlich, dann zogen die aus, also der Bruder meiner Mutter, so, die hatten dann eine Wohnung. Aber die Kinder waren natürlich nachmittags da, also weil Großmutter hat einfach auf die Kinder aufgepasst.
Ist ja für dich super gewesen, das heißt du...
Ja, wir waren viel zusammen, das stimmt.
Und das
die
Bild
saß
von Oma,
immer
ja?
in der Küche, tipp, 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 also die Schreibmaschine ging immer so ganz schnell, tipp, 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 tipp. Und die hat halt immer geschrieben noch parallel. Also
und
also ich meine, ich mache schon viel, aber das lief da echt noch anders ab.
So, und Opa im Rathaus, hast du den manchmal besucht? Und ja. Als süßes Kleines kann man sich dich vorstellen als süße kleine Claudi mit so Zöpfchen und so einem Röckchen. Warst du so ein Mädchen?
Nee, ich wollte nie Mädchen sein. Ich fand das ganz furchtbar. Und ich sollte auch immer Röcke anziehen, dann so sonntags. Es gab wirklich so eine Zeit. Also man sonntags, so halt ein bisschen wenigstens, wenn man mal so.
Ja.
Es war für mich Horror. Ich wollte immer, dann habe ich auch irgendwann die Haare rappelkurz, ganz kurz. Und wollte nie als Mädchen erkannt werden.
Was fandst du denn so doof an Mädchen oder am Mädchensein?
Ich fand einfach...
Vielleicht decken wir jetzt hier noch auf, dass du im falschen Körper, das wäre doch jetzt super.
Ich bin jetzt gerne Mädchen.
So eine Lebensbeichte.
Ich möchte auch ehrlich gesagt nur sagen, ich muss jetzt nicht, dass das in eine falsche Richtung geht hier. Ja. Also ich bin total gerne Frau und bin sehr froh darüber.
Unsere Gesellschaft ist soweit.
Ist soweit,
genau. Du könntest jetzt, nutze jetzt die Gelegenheit.
Obwohl, weißt du was, nee, das stimmt nicht. In der DDR waren ja die Frauen ganz anders. Die hatten eine ganz andere Stellung, muss man mal sagen. So, das war klar, die gehen arbeiten, die haben Kinder. Das war ja zu der Zeit in den 70ern, war das völlig normal.
Und was meinst du jetzt mit anderer Stellung?
Na, im Gegensatz zu Westdeutschland in der Zeit war das schon, da waren schon Mütter auch öfter zu Hause.
Okay.
Oder? Berichtige mich.
Nö, das wird wohl so gewesen sein. Aber ich merke, dass du viele Unterschiede nach wie vor so deutlich machst. Aber das ist ja vielleicht
Wenn
so.
Wenn wir über meine Kindheit reden, ja.
Muss es so sein.
Aber, warte, was wollte ich dir jetzt noch sagen? Mein Großvater, insofern war ich oft im Rathaus, da meine Großmutter, natürlich meine Mutter und ich, inzwischen hatten wir eine Wohnung alleine und mit noch einem Mann und dann nochmal verheiratet. Und also die war ja gut unterwegs. Also jetzt nicht immer glücklich. Und dann hat meine Großmutter hat mir jeden Tag Essen gekocht. Und dann bin ich immer ins Rathaus gegangen und habe das Mittagessen mir abgeholt.
Ach, guck mal an.
Ja, mit 6, 7 Jahren schon. Und dann bin ich nach Hause, alleine. Dann habe ich mal Mittagessen gegessen, also wie es halt früher war.
Und wann hast du deine beste Freundin Tine kennengelernt, die immer noch deine beste Freundin ist? Das finde ich ja sehr schön.
Ein Tag vor der Einschulung. Und dann trafen wir uns den nächsten Tag zur Einschulung im Hygienemuseum in Dresden, was ja sehr berühmt ist.
Ja.
Saßen wir auf einmal in der gleichen ersten Reihe und kamen auch noch in die gleiche Klasse.
Und war das Liebe auf den ersten Blick?
Ja.
Und war sie so ein Mädchen-Mädchen oder war sie auch so ein Jungs-Mädchen? Oder war ihr das egal?
Sie war ein bisschen mehr Mädchen-Mädchen. Nein, wir waren jetzt schon auch Mädchen. Also waren jetzt nicht so eine Boy-Toy-Girls. Also
gab es ja wahrscheinlich auch damals noch gar nicht. Aber irgendwas musste ja sofort oder muss euch ja total aneinander gefallen haben, weil ihr ja unglaublich viel Zeit zusammen verbracht haben müsst. Das ist ja eine ganz intensive Freundschaft gewesen.
Also wir waren, glaube ich, schon ein bisschen wilder. Wir haben dann auch Handball gespielt, exzessiv und so. Also wir waren schon auch sportlich
gut
unterwegs.
Das ist schon wild für dich, ja? Handball spielen.
Handball? Wenn du da Mädchenhandball...
Du denkst wieder, die Westfrauen haben in der Zeit nur gestrickt?
Nee, die haben auch Handball gespielt.
Ach so.
Ich bin gar nicht in Vergleich gegangen. Ach, guck mal, jetzt gewonnen.
Ich ärgere dich nur. City spielen wir jetzt am Fenster. Warum?
Ach, das ist wie bei den Stones. Auch die Stones, die haben mich noch bis zur Volksbühne natürlich weiter begleitet. Also Castorf, Hübchen und Stones ist ja eine Einheit. Also kannst
so?
Du... Ja.
Ja, ach so. Das ist jetzt für mich neu. Das verknüpfe ich jetzt zum ersten
Ganz
Mal toll. So miteinander.
Also ich glaube da, also gerade Henry Hübchen.
Gerade Henry.
Ja.
Henry kannst du ja auch mal vorbeischicken. Der ist auch so schwer einzufangen
ja,
als Gast.
Ja, der ist sowieso schwer einzufangen. Aber City kam auch über Henry nochmal zu mir durch... Toni Kral natürlich, so schwer natürlich. Befreundet mit ihm.
Mhm.
Also Henry und er, ich natürlich nicht.
Der Sänger.
Henry Hübchen mit dem Sänger Toni Kral, schwer befreundet miteinander. So. Aber ich finde, City spricht halt für sich, genauso wie Silly damals oder so. Also das ist so eine Zeit, da werde ich sentimental.
Werd ruhig.
Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute die Schauspielerin Claudia Michelsen. Und ich habe für sie ausgesucht Daft Punk, Something About Us. Radio 1, die Hörbar Rust, heute mit der Schauspielerin Claudia Michelsen. Es gibt kaum ein Interview, in dem du nicht sagst, du seist dankbar dafür, dass du im Tal der Ahnungslosen aufgewachsen bist. Also in Dresden, kein Westempfang oder wenig oder kaum. Und trotzdem wundert es mich dann, dass du verhältnismäßig wenig, also außer City, hast du ja eigentlich gar keine klassische Musik aus der Ostzeit mitgebracht. Also oder aus dem Osten, Ostbands.
Ja, ich bin ja auch mit 16 schon weggegangen. Also ich meine,
Aber weißt du,
ich könnte dir natürlich jetzt da ganz viel noch aufzählen. Das stimmt eigentlich. Also selbst Manfred Krug, ja. Wir haben Manfred Krug gehört. Also das gibt's natürlich, gibt's da auch noch ganz viel zu erzählen.
Ich will dich mit sowas nicht überführen.
Ich rede ja gerne drüber. Es war für mich ganz schwer zu sagen, jetzt entscheide dich für 8 bis 10 Titel. War ganz schwer.
Das glaube ich. Das wäre für mich auch schwer. Aber ich habe jetzt so gedacht, weil du tatsächlich diese Dankbarkeit, dass du sagst, es war reduzierter. Mein Aufwachsen war reduzierter. Wir hatten irgendwie wenig Geld und haben uns auf andere Dinge besonnen. Und dafür bin ich dankbar. Hm. Du sagst damit nicht, denn im Westen war es so und so und es hätte mir nicht gefallen. Aber es impliziert es natürlich so ein kleines bisschen. Und habe ich jetzt mal angefangen, deine Kindheit, so sehr ich das kann und zwischen den Zeilen lesen und interpretieren kann, mit meiner zu vergleichen. Und ich glaube tatsächlich, dass sich das gar nicht so unterschieden hat. Bei dir gab es auch bestimmte Tage, an denen du sicherlich vor dem Fernseher gesessen hast. Ich weiß es zufällig. Das sind immer die Montagabende gewesen, die alten Uferfilme. Mhm. Und dann Sonntagnachmittag, glaube ich, irgendwelche.
Und jetzt gab es noch was. Pass auf, das erzähle ich jetzt. Es gab eine Radiosendung, die hieß, ich glaube, Luftfracht. Ich bin nicht mehr sicher. Die war Donnerstag. Und die ging immer um 8 los. Und da saßen wir wirklich, also Tine, meine Freundin oder auch alle anderen, die sich für Musik interessiert haben, saßen vor dem Radio mit einem Kassettenrekorder und einer Kassette. Und da wurde natürlich aufgenommen. Ja. Wahrscheinlich hast du das genauso.
Haben wir alle gemacht.
So. Und da gab es aber natürlich die Songs, die du nicht jeden Tag im Radio gehört hast. Also die wurden praktisch importiert. Aber nur zur Luftfracht.
Ja, und man hat sich total geärgert, wenn die an- oder abmoderiert wurden, wenn da jemand reingequatscht hat. Das ist tatsächlich wirklich sehr, sehr ähnlich gewesen. Und wenn ich mir überlege, auch wir haben tierisch viel draußen gespielt. Also ich glaube tatsächlich, wenn man es mit der Kindheit vergleicht, die deine Töchter jetzt unter Umständen verleben oder erleben, ist es ein wahnsinniger Sprung. Allein durch die mediale Veränderung, das ist ja ganz klar. Wir sind die Vorhergeneration. Wir können das jetzt dosieren als Erwachsene, so will ich uns mal bezeichnen, und können sagen, ja, ist mir jetzt aber zu viel, ich mach's jetzt aus, oder ist ja toll, dass das jetzt gibt, das ist toll, davon profitiere ich. Aber deine Töchter sind jetzt, hilf mir,
15 und 9.
So, für die ist es total selbstverständlich. Und klar, da musst du aufpassen wie eine Löwin, Reizüberflutung und wo fängst du an, was zu verbieten und wo versuchst du nochmal Astrid Lindgren ins Spiel zu bringen, statt Lilifee oder was weiß ich. Also sicher, du hast dein Bild davon. Wie schaffst du das? Wie machst du das mit den beiden? Ich meine, deine ältere Tochter ist sowieso die ersten Jahre, ja?
Die ersten 4 Jahre.
In Amerika groß geworden. Spürst du das? Ist das irgendwie zu merken an irgendwas? Nee.
Die hat eine starke Bindung zu Los Angeles. Also ob sie sich die selber so groß malt oder größer malt, als sie ist, das habe ich noch nicht rausbekommen. Aber wenn wir da hinfliegen, so wie diesen Sommer jetzt, wo wir auch da waren, dann ist die ganz glücklich. Also fühlt sich so zu Hause. Das ist so ihr, wahrscheinlich ein Großteil der Identität, den sie gerade sucht auch. Also so 15. Mhm. Also du sagst, ja, und hier bin ich geboren und ich bin Amerikanerin auch halt. Und das ist, ist aber ganz schön. Finde ich aber ganz schön. Wie mache ich das mit dem medialen Wahnsinn? Ja, das ist, ich versuche das halt bewusst zu machen. Also es gab natürlich auch so eine Phase, wo wir in diesem Heidi Klum Irrsinn uns kurz verfangen haben. Also ich fand das von Anfang an schon.
Ach, ihr habt das geguckt.
Ja, sie hat das geguckt, weil halt alle Mädchen in der Schule das gucken. So, jetzt machst du diesen dämlichen Versuch und sagst, nein, du guckst das nicht. Das ist einfach nur verblödet. So,
aber das wir spielen Schach.
Nein, so. Aber das bringt nichts. Und dann habe ich gesagt, na gut, lass uns das zusammen gucken. So, und dann gucken wir das zusammen und dann versuche ich einfach da eine andere Positionierung zu, ohne jetzt immer mit dem Zeigefinger da zu sitzen und sage ich, guck mal, wie doof. Das ist ja unmöglich.
Das macht ihr da. So. Ja, das macht ihr bestimmt großen Spaß, das mit dir zu gucken.
Aber ich amüsiere mich dann auch bei dieser Sendung unglaublich, weil das ist natürlich so, es ist so durchsichtig, weißt du, wenn du das mal anders anguckst, was da passiert.
Ja, na klar. Und gerade wenn du irgendwie so ein bisschen weißt, was, wie das hinter den Kulissen gemacht wird, was mit Schnitt gemacht wird, wie Dramaturgie erzeugt wird und so.
Ich habe und was du das. So. Und das habe ich mit ihr gemacht und dann in dem Moment hat die sich nicht mehr so interessiert dafür. Also sie fand das dann auch doof.
Sie hat wahrscheinlich auf ihrem iPhone geguckt. Heimlich nachts.
Nein, die sollte es auch weiter gucken. Ich will nur, dass sie eine andere. Ich will das ja gar nicht verbieten, das bringt ja gar nichts. Auch dieses Facebook, du kannst es nicht verbieten, es geht nicht. Das ist einfach, das gehört zu dieser Zeit jetzt dazu. Ich kann nur versuchen, es in Relation zu setzen. Und weißt du, darauf hinzuweisen. Ich kann ja nur anbieten und hinweisen. Und ob sie das annimmt oder nicht, da. Und es nimmt nicht überhand. Also meine Tochter kocht auch genauso gerne und viel, wie sie dann ab und zu auch vorm Computer sitzt.
Ach, das ist ja gut.
Die guckt auch Kochsendungen im Fernsehen.
Das ist ja nicht so gut.
Doch, das ist toll.
Ich dachte, deine Kinder gucken kein Fernsehen, die lesen nur. Nein, und gehen ins Theater.
Überhaupt nicht.
Nein. Das stimmt ja nicht, nein. Mit zwei Schauspieleltern. Earth, Wind and Fire hast du mitgebracht. September. Mhm. Das passt ja.
In den September.
In den September hinein.
Ich finde, das passt immer.
Und was sehen wir vor deinem geistigen Auge? Sehen wir dich tanzen? Sehen wir dich in einer engen Jeans? Wie hießen die nochmal? Bison?
Bison Jeans, ja.
Hießen die Bison? Bison, oder?
Ja, warte mal. Oh Gott,
oder irgend so ein Tier.
Ja.
Ich glaube, es war Bison. Oh, ich sage es wahrscheinlich total falsch. Ich habe das bei der Frau Nadolny gelernt. Petra Nadolny. Oder Wiesent, nee, oder?
Ich weiß es nicht mehr, eine von diesen Marken.
Aber wenn selbst du es nicht weißt, bin ich ja total beruhigt.
Ich glaube, ich hatte dann auch mal so ab und zu eine Westjeans, die schon abgetragen war und die haben wir geflickt bis zum geht nicht mehr.
Also was sehen wir, wie sehen wir dich jetzt, Claudia Michelsen, mit, weiß ich nicht, immer noch 15 vielleicht, zu Earth, Wind and Fire tanzen?
Buffalo.
Nein, Buffalo sind
nein,
die
nein, Show. Die hießen Wiesent oder Bisent, Bison oder so. Das stimmt, so hießen die. Du hast schon recht. Wie sehen wir mich bei Earth, Wind & Fire? Earth, Wind & Fire eigentlich eher ruhiger. Das ist so, die habe ich wahnsinnig gern gehört. Und das war eben auch eine von diesen LPs, die er irgendwann von einer Reise mitgebracht hatte.
Partys,
ja, das fing dann an. Ich bin ja mit 16 schon weg, aber mit 15...
Mensch, das klingt immer so, als wärst du mit 16 in so ein Kloster gegangen.
Früh.
Du bist nach Berlin gegangen.
Ja, aber warte mal, du bist jetzt... Ich bin Earth and Fire, ist bei mir noch Dresden. Das müssen wir jetzt klar trennen.
Gut, dann trennen wir das. Aber mit 15 hat man ja auch schon mal das Verlangen, dem Rhythmus nachzugeben.
Ja, da sind wir immer... Weißt du, wo, wir waren immer in der Jungen Garde in Dresden. Gibt es eine Freilichtbühne, die ist spitzenmäßig.
Mhm.
Im großen Garten. Da hingen wir immer ab in unseren Trempern.
So, jetzt kommen wir der Sache doch mal näher. Was ist das, der Ausdruck für Jogginganzug? Oder?
Nein, Tremper waren Wildlederschuhe, die gibt es bis heute. Also es gab bei mir verschiedene Phasen. Es gab eine Phase des so ein bisschen Hippie-Tremper-Parker-mäßig.
Ja.
Und dann gab es aber auch dann später noch eine Phase, das war aber nach der Schauspielschule oder während der Schauspielschule noch, war ich zusammen so mit so Punks und Ex-Punks aus Potsdam. So, das war mein erster Freund.
So, jetzt wissen wir ja eigentlich...
Aber diese Musikrichtung habe ich nicht unbedingt so verfolgt bis
heute. Die Punk-Richtung. Okay, alles klar. Deswegen hören wir jetzt auch Earth, Wind and Fire, September. Willkommen zur zweiten Stunde mit der Schauspielerin Claudia Michelsen. Noch kurz was in eigener Sache. Wenn Sie uns eine E-Mail schicken möchten, dann ist das die Adresse hörbar@radio1.de. Sie können diese und andere Sendungen auch kostenlos als Podcast anhören. Und wenn Sie damit ein Problem haben, stellen Sie auch Ihre noch so dümmste, vermeintlich dümmste Frage gerne per E-Mail. Schicken Sie uns Ihre Frage an hörbar@radio1.de und wir erklären Ihnen, wie Sie das machen können. Und wir haben super Gäste heute und in den nächsten Wochen. Es kommen Peer Steinbrück und es kommt Ronald Zehrfeld und es kommt Daniel Brühl und Jürgen Vogel und es kommt Frauen. Frauen natürlich kommen
wirklich?
Auch.
Wirklich? Sag was.
Inni van de Maijklok jetzt kommt und Johanna Adorjan und so weiter und so weiter. Also richtig gute Leute. Es geht gut weiter in diesem Herbst. Ein heißer Herbst sozusagen. So, und jetzt aber wieder zurück zu dir. zurück nach Dresden, zurück zu 15 Jahre, Claudia, kurz bevor sie nach Berlin geht, bevor du nach Berlin gehst. Ich hasse das ja in der dritten Person, du sitzt mir hier gegenüber. Du hast deinen Vater mit 15 erst kennengelernt. Mhm. Mit dieser Information gehst du ziemlich freimütig um, das erwähnst du tatsächlich, oder wirst halt auch regelmäßig irgendwie gefragt. Er ist ja auch ein bekannter Mann, ein Komponist und Dirigent. Kanntest du ihn von Fotos, bevor du 15 warst? Hat deine Mutter irgendwie schon mal was angedeutet oder wurdest du damit ad hoc konfrontiert?
Nein, ich wusste von ihm, also durch die Presse auch ganz viel. Also erstmal war ich ja Theater interessiert und dann wusste ich auch, wer er ist und was er macht und Zwölftonmusik und Schuhu und die fliegende Prinzessin. Das war schon ziemlich berühmt in der
Zwölfton, Zwölfton wusste ich gar nicht. Hat dich Zwölfton nicht geschockt, als du das mal irgendwie angehört hast?
Nee, ich habe dann sofort angefangen, auch mich mit Albert Berg zu beschäftigen und sowas. Nee, im Gegenteil. Also ich glaube, das war dann so eine kleine Identitätssuche und so, ja, wie beschäftige ich mich damit? Also
man muss seinen Namen vielleicht noch sagen. Udo Zimmermann ist ja Dirigent und Komponist.
Und hatte auch eine Zeit lang die Leipziger Oper und ein Studio für Neue Musik in München.
Der war überall und in Zürich und Berliner Philharmoniker, glaube ich, auch zwischendurch?
Nee, Staatsoper. Okay. Bismarckstraße. Mhm. Deutsche Oper, Entschuldigung, das ist ja entsetzlich.
Also hast du gewusst, dass du ihm eines Tages begegnen würdest, dass es zu dieser Begegnung kommt, oder ist es relativ ad hoc passiert?
Ich habe das nicht vorher gewusst. Ich hatte mich eingerichtet, wie das Kinder halt schnell tun mit der Situation, wie sie ist. Und es führte halt keinen Weg rein, ihn kennenzulernen durch Entscheidungen anderer Leute. Und dann mit 15, normal, glaube ich, Pubertät, willst du irgendwann sagen, so, ich will jetzt einfach meinen Vater kennenlernen. So. Mhm. Und dann hat es meine Mutter organisiert und er war dann auch sofort gegen den Willen anderer bereit und wir machen das jetzt und auf jeden Fall und das findet jetzt statt. Und das war dann sehr aufregend, aufwühlend, aufregend.
Das glaube ich total. Gibt man sich die Hand bei der Begrüßung? Habt ihr euch die Hand gegeben?
Das weiß ich nicht mehr. Wir sind essen gegangen. Er war auch der erste Mann in meinem Leben, der mir, glaube ich, ich hatte noch nie ein Parfum, natürlich. Also im Osten sowieso nicht. Und dann habe ich ein West-Parfum von ihm geschenkt bekommen, was ganz großartig war. Das war für mich so unglaublich.
Weißt du noch, welcher Duft das war?
Armani.
Wieso lachst du dabei so?
Ja, weil es eigentlich jetzt ganz grausam riecht.
Ist das so süß oder warum?
Ich weiß es nicht mehr, aber ich fand es damals, fand ich es natürlich unfassbar.
Und wenn du das heute riechst, ist dann poppt diese Erinnerung wieder hoch oder ist das jetzt abgenutzt?
Kannst du das nicht mehr machen? Das habe ich noch nicht ausprobiert. Das sollte ich vielleicht mal. Ich muss das mal mir aufsprühen.
Das Tolle an Parfum. Es gibt ja so Düfte, die man eine Zeit lang hatte. Und
aber Armani sind doch eigentlich ältere Damen, finde ich.
Was?
Fittes Parfum? Nee? Oh Gott, warte. Rewind? Okay, ich muss das zurück.
Ich überlege, vielleicht hast du recht, aber das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Also
ich muss den Duft überprüfen. Lass uns jetzt hier nicht, sonst gehen wir in die falsche Richtung.
So alte Damenparfum wüsste ich jetzt gar nicht so.
Armani war ist für mich so, obwohl die Mode ist ja eigentlich immer toll. Immer. Immer wieder toll. Stimmt. Ich kriege die Kurve nicht mehr.
Aber der Versuch ist total löblich gewesen. Aber die Emotion ist mir jetzt hier gerade zu laut. Ich möchte zurück zu diesem leisen Gefühl. Nein, das ist jetzt auch doof. Aber gib noch einen Satz preis, wie ihr euch dann, also ist das dann so gewesen, dass ihr euch von dem Moment an regelmäßig getroffen habt und euch als Vater und Tochter neu kennengelernt habt? Oder ist es einfach so, dass man sagen muss, ja, da war eine Verbindung, aber hat sich nicht intensiviert? Ich weiß ja gar nicht. Habt ihr noch Kontakt, oder?
Wir haben Kontakt und das ist auch, aber das ist jetzt nicht regelmäßig. Also wir sind so, wir lassen die Zeit auch laufen. Das ist jetzt nicht, dass es so Verpflichtungen gibt oder jetzt ruft man dann an und jetzt macht man das und jetzt muss man sich sehen. Man vermisst es irgendwann, also er oder ich, und dann melden wir uns und versuchen das zeitlich hinzukriegen. Aber, und damals die Begegnung, für mich war das sehr wichtig, weil auf einmal also unabhängig von Michelsen, der war auch wahnsinnig wichtig als Vaterfigur, aber der Zimmermann, der war so, der saß auf einmal jemand mir gegenüber und man sieht sich selber so ein Stück. Also was, wenn du dich so erkennst und sagst, oh Gott, und du suchst natürlich auch in dem anderen gegenüber, wo bin ich denn da jetzt? Oh ja, da bin ich ja irgendwie oder weiß auch nicht, was die Fantasie dann tut. Und der saß mir halt gegenüber beim ersten Mal und stellte halt die Frage, was willst du? So, aber nicht als jetzt von mir als Vater, sondern du mit dir in deinem Leben jetzt, wo du jetzt bist. So. Und das hat mich so derartig umgehauen, weil mir halt ein Mann in diesem Alter jetzt nicht diese Frage gestellt hat oder ich mir selber sie nicht gestellt hat oder meine Mutter sie sanfter gestellt hat oder ich weiß es nicht. Und das, für mich war das ganz, ganz wichtig in dieser Phase.
Weißt du denn noch, was du geantwortet hast?
Ich glaube, ich habe nicht geantwortet, und sondern bin ins Grübeln gekommen. Mhm. Also bin also auf dem, weißt du, so auf dem Weg gekommen, so rauszufinden, ja, das stimmt eigentlich, die Frage stimmt, und die musst du ja immer wieder stellen.
Ich meine, das ist könntest ja eine, du die, was, wie würdest du die heute beantworten?
Was ich jetzt will, meinst du? Jetzt? Also was will ich? Ich will eigentlich ans Meer.
So. Ja, kann man das, ja, ich finde, ja, mal kann man das grundsätzlich ja beantworten und mal situativ. Und jetzt gerade willst du ans Meer und hast dich auch gut rausgerettet.
Ich will immer ans Meer.
Ich auch. Lass uns ganz reich werden. Vielleicht können wir das über dich laufen lassen.
Nein, wir sind nicht ganz reich. Ich finde, das muss man nicht.
Doch, ich würde gerne schon so ein, dann auch, dass dann du auch nicht so ein kleines Häuschen. Ich möchte, genau, ich möchte nicht überlegen, ob ich da irgendwas buche, wo dann doch so ein blöder Pierrot an der Seite hängt und so ein königsblauer Duschvorhang sich an meinen Körper schmiegt. Ich will schön, ich will aufs Meer gucken und der Rest soll mich nicht stören. So, das will ich haben. Salzwasser, Wellen, genau. Nordsee.
Ja.
Oder Pazifik. Gut, da reden wir in Ruhe gleich nochmal drüber. Denn die Kohle musst schon du ranholen. Und jetzt sag nicht wieder, wir brauchen kein Haus. Doch, so ein kleines Häuschen, wo dann deine Töchter auch mal kommen können. Ne?
Ja, hast du recht.
Der Hund läuft.
Prinz, hast du... Jetzt haben wir echt noch viel vor.
Ja, du hast ja auch noch, du hast ja auch ordentlich was zu tun, Gott sei Dank. Mhm. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Mhm. Prinz, Kiss. Mhm.
Prinz war ganz wichtig. Ja. Also ich finde, das war Prinz und Sex und über was Musik.
Wie, was?
Nein, so was. Prinz ist ja so, finde ich, diese Musik, die hat bei mir so nicht sexuell jetzt was geöffnet, das wollte ich jetzt gar nicht so erzählen, aber ich finde so, diese Musik ist so, wie so Musik so sexy sein kann.
Jetzt versuchst du es. Das ist ja, bleib mal ernsthaft dabei und steh dazu, dass Musik Erotik auslösen kann.
Erotik ist ein gutes Wort.
Ich bin damals umgefallen, als ich gelesen habe, dass Kim Basinger, ich habe das, glaube ich, schon in einer Hörbar mal kundgetan, dass Kim Basinger eine kurze, auf eine natürlich Sexaffäre mit Prince hatte. Und er soll sie dazu gebracht haben, anhand der Körpergröße, glaube ich das auch, vor ihm zu knien, und er hat ihr dann eine schwarze Rose geschenkt oder so. Also während ich das jetzt erzähle, traue ich meinen eigenen Erinnerungen erstens nicht mehr und zweitens glaube ich, das muss sich doch jemand ausgedacht haben.
Wir werden es recherchieren.
Aber wir hören jetzt den...
Warte, ich muss noch kurz was sagen.
Ja, gerne.
Prince war für mich, dann habe ich doch diese unglaubliche Begegnung gehabt mit Jean-Luc Godard. Also was für ein Glücksfall.
Stimmt, der rief an und wollte, nee, nicht er rief an, sondern Herr Zischler.
Hans Zischler rief an und sagte, Herr Godard möchte Sie bitte treffen. Und ich wusste überhaupt gar nicht, wer das ist. Und ich dachte, ja, wo denn, was denn, wie denn, Kempinski und so. Und dann habe ich natürlich recherchiert. Warten auf Godard. Und dann, nein, ich musste nicht auf den warten, der war pünktlich. Und nach 3 Minuten, er sagt ja immer, sieht bei den Leuten nach 3 Minuten, ob er sie besetzt oder nicht. Und dann hat er nach 3 Minuten gesagt, ja, wir machen das. So. Und dann hatte ich aber zu der Zeit, habe ich schon Theater gespielt in Berlin natürlich. Und dann bin ich immer zu dem Dreh nach Weimar gefahren, im Auto nachts mit einem Fahrer, der unglaublich lieb war. Ich muss jetzt aber nicht sagen, aber der hat auch gekifft beim Autofahren. Und wir haben immer Prince gehört. Und das Auto war eigentlich völlig verqualmt. Also ich kann das gar nicht sagen. Wenn die Polizei uns angehalten hätte, das wäre eine Katastrophe gewesen.
Also mit einem kiffenden
Fahrer. Also ich habe natürlich nicht gekifft.
Ja. Nee, natürlich nicht. Und du hast auch nicht inhaliert. Aber ein kiffender Autofahrer. Ja, stell dir das kann vor. Ich also,
das passt eigentlich nach Kairo.
Ja, dass du das überlebt hast, ist echt ein Wunder. Also kifft, wo ihr wollt, aber doch bitte nicht am Steuer. Bisschen Moralin.
Auf keinen Fall. Na, so. Ich habe ja auch nicht.
Nee, jetzt mal ohne Quatsch. Hallo, nein. Kiffer. Du weißt doch, wie, wenn schon was runterfällt, wie Kiffer sind. Oh, so nach einer halben Stunde, hups, ist ja was. Bisschen, ja. Hm. Gut, Prince, Kiss. Da, wo ist... Da. Wo ist denn dieser Kuss geblieben zum Schluss so leise? Das haben nicht wir gemacht, das lag an der Aufnahme. So, Claudia Michelsen ist heute hier zu Gast und wir können uns schon fast so ein bisschen wir können uns eigentlich schon fast zu Paolo Conte bewegen, weil wir wenig Zeit jetzt haben bis zum nächsten Song, bis diese halbe Stunde rum ist. Ich weiß ja gar nicht, was für eine Art von Geschichte mich da erwartet, Via Con Me.
Conte ist mir begegnet über einen österreichischen Regisseur, mit dem ich viel gearbeitet habe, kurz nach der Wende fällt mir immer so schwer.
Warum?
Ich weiß es nicht. Es ist irgendwie
Wende,
es
ja, ist auch
einfach
Wende.
Zu viel. Ist aber abgelatscht.
Und sind da nicht immer noch so viele Wände zwischen uns?
Ja, genau. Nein, ich finde zwischen uns nicht mehr so
viele. Ist er dir physisch begegnet?
Nein, leider nicht. Aber ich fand ihn unglaublich. Finde ihn ganz toll. Und das waren dann so meine ersten Reisen nach Italien und ich liebe Italien und dann Toskana und dann Paolo Conte und das war irgendwie, es gehörte einfach alles zusammen.
Wolltest du nicht nach Paris ursprünglich?
Ja, immer noch. Auch. Eigentlich will ich ja überall hin. Also ich muss ja, eigentlich möchte ich ja, es ist gar nicht zu schaffen. Eigentlich möchte ich ja immer noch, ich möchte noch an ganz vielen Orten leben. Aber im Moment ist die Aufgabe hier, weil die Kinder müssen ja irgendwie groß gut auf den Weg kommen und ich möchte auch nicht, dass die so rumziehen müssen.
Gut, die Große ist jetzt 15, die könnte notfalls auch schon die Neunjährige versorgen. Das
ja, klar.
Ja, also du warst ja schon mal weg. Darauf gehen wir vielleicht in der nächsten halben Stunde ein. Was den Hörer in der nächsten halben Stunde erwartet, das können wir einfach mal schon mal festzurren, ist, wie lebt es sich eigentlich dort, wo die Menschen leben, die sie in Serien nie sehen, weil ihnen das zu kitschig ist. Und dann vielleicht doch mal heimlich reinseppen. Malibu. Du hast tatsächlich mal in Malibu gelebt. Mhm. Oh Gott. Oh Gott, das muss so.
So? Wie?
Das klären wir gleich, genau.
Dekadent. Was wolltest du sagen?
Ja, ich habe, nee, gar nicht. Ich hab kurz mal überlegt, ich weiß nicht, ob die Zeit reicht. Wenn mir jetzt jemand sagen würde, das klingt makaber, ich meine es aber ganz ernst, mir würde jetzt jemand sagen, ich habe Krebs oder irgendwas, ich würde jetzt noch 2 Monate leben. Hm. Was würde ich machen? Fällt mir jetzt so schnell nichts ein, aber ich glaube, ich würde alles zusammenkratzen, was ich an Geld habe und alles verkaufen und ich würde tatsächlich, glaube ich, gerne, wenn das irgendwie geht, meine letzte Zeit in so einem Strandhaus in Malibu verbringen.
Oh Gott, den Zahn ziehe ich dir
ja?
gleich.
Ja, das geht okay, gar gut, nicht. Dann lerne ich eine neue Perspektive kennen, das ist gut. Ich habe diese große Glasfront vor meinem inneren Auge, in so einem ganz klar puristischen Bau und vor mir 180 Grad Panorama, sich brechende Wellen. Und unten laufen hübsche Hunde lang und nette Menschen, manchmal, nicht viele.
Also die Wellen und die Glasfront und so, da gebe ich dir sofort recht. Die Hunde und die Hunde wahrscheinlich eher, aber die Menschen, das ist schon ein anderer Schlag.
Wir sprechen gleich über das Leben in Malibu und über, wir müssen dann auf den Ton nochmal zu sprechen kommen, wann der ausgestrahlt wird. Und Fleming, es gibt noch so viel. So, es gibt noch so viel, Paolo Conte, Via Con Me.
Via di qui.
Radio 1. Hörbar Rust.
Mit der Schauspielerin Claudia Michelsen und die kann mir jetzt gleich mal einen Zahn ziehen, dass ich nämlich Malibu aus der Ferne, also so glorifiziere. Vielleicht braucht jeder Mensch so einen Platz, an dem er noch nie war, wo er denkt, ah, da muss es doch echt schön sein. Da bin ich im Fernsehen voll auf den Leim gegangen wahrscheinlich.
Also ich muss das jetzt korrigieren. Ich finde, es gibt einen Strand in Malibu, das ist einer der liebsten Orte meines Lebens, wo ich einfach, wenn ich da sitze, an diesem Strand, da bin ich einfach total glücklich.
Also könntest so. Doch hinkommen.
Ja, aber wenn du jetzt von den Leuten da...
Ach, die Leute da sind mir egal.
Dann ist was anderes.
Die Leute, also es ist wirklich so. Also dann es geht mir ich, einfach darum, mehr... Schöne Sachen,
das
hast die ich
das Meer angucke. Ist, das Meer ist unfassbar. Ja. Aber es ist auch in Venice so. Also aber es gibt halt einen Punkt, der heißt Point Doom und da haben wir gelebt lange. Das ist so ein Felsen, der ragt so ins Meer raus. Das ist also Malibu Beach und dann hast du Zuma Beach. So, das ist genau dazwischen. Und dieser Felsen, der ist von den Indianern irgendwann heilig gesprochen worden. So. Und du sitzt da und hast wirklich das Gefühl, es ist so ein ganz, ganz, ganz besonderer Ort. Da geht es mir sehr gut. Wenn ich da sitze, da brauche ich auch, möchte ich eigentlich auch gar nicht mehr irgendwo hinfahren. Und Und die Leute, ja, du, also ich meine, ich wollte irgendwann nicht mehr, dass Lina da aufwächst.
Wir müssen erstmal erklären, warum du da überhaupt bist. Also man muss sich vorstellen, du startest, du bist auf der Ernst Busch Schauspielschule, werdet ihr angenommen, sehr jung, Tina und du. Hm. Und schon während deines Studiums warst du, glaube ich, an der Volksbühne schon engagiert, ne?
Mit 18 oder 19 habe ich da schon gespielt.
So, genau, also hast du gespielt,
während
genau.
Während des Studiums war ich schon engagiert an der Volksbühne und habe da schon gespielt. Und dann habe ich da alles rauf
Kastorf
und runter.
Unter Kastorf, ne?
Kresnik, Martaler.
Hübchen hatten wir eben.
Hübchen, das waren eigentlich noch sehr wichtige Inszenierungen für mich von Hübchen, die er gemacht hat. Und dann bin ich als Gast ans Deutsche Theater zu Heiner Müller und am Schluss noch Luc Bondy, die Schaubühne. Also es war so, ich hatte so in einem unglaublich rasanten Tempo viel Theater und viele große Rollen und viel Erfolg. Und es war also, mir war das auch zu schnell zu viel.
1994 Hauptrolle im Film Das schafft die nie. Dafür hast du den Max-Ophüls-Preis bekommen. Mhm. Und jeder würde sagen, alles klar. Lass mich durch, ich bin Arzt. Nein, du bist in der Zeit, hast du tatsächlich gesagt, ich gehe hier weg. Du hast dich verliebt in Josef Rosnack, Regisseur. Und der hatte offenbar, oder warum ist er nach Los Angeles gegangen? Lebte er da schon? Oder?
Der lebte schon lange da. Also der war, glaube ich, ich weiß gar nicht, zu der Zeit, da war der, glaube ich, schon über 10 Jahre da. Und wir haben ein Jahr versucht, so Long-Distance-Relationship und irgendwie, ja. Und ich wollte immer noch nach Paris. Es war immer noch Paris. Und dann ich halt Paris und er Los Angeles. Also war alles so dämliche Ideen, die einfach nicht funktionieren. Und dann haben wir gemerkt, nach einem Jahr, oder dass das nicht geht, entweder oder. Und dann habe ich das Theater alles hingeschmissen und gesagt, ja, gut, dann gehe ich jetzt eigentlich in ein Land, in das ich nie wollte. Also was mich auch nie wirklich fasziniert oder so. Mhm. Also, und dann bin ich nach Los Angeles. Und für mich war das sehr wichtig und unglaublich gesund und wohltuend, weil ich so auf den Boden kam. Mhm. Also die Welt ist eben nicht mehr nur das Theater, und was auch gut ist für eine Zeit lang, aber mein Weltbild hat sich einfach komplett verändert. Und ich stand auf einmal da und sag, ja, es relativiert sich alles.
Das ist ja auch ein kompletter Kontrast. Und die Vorstellung, dass du, jetzt nicht verkopft, so will ich es nicht sagen, aber schon, also das Theater unter den Regisseuren,
doch,
das ist ja schon sehr, sehr kopflastig gewesen mit Sicherheit und intellektualisiert, und plötzlich kommst du dahin, und ich kann mir vorstellen, dass es sogar eine Zeit lang reizvoll ist, sich dieses andere sogar vielleicht als Lebensmodell für sich eine Zeit lang zu denken. Also jetzt nicht Desperate Housewife-mäßig, aber schon die Vorstellung, ja, jetzt machst du ein Kind, dann machst du vielleicht noch ein Kind, und dann lebst du am Meer und mittags holst du dir Organic Food und abends gehst du mit deiner European Community da irgendwie grillen oder so. Hast du eine Zeit lang gedacht, du könntest hier bleiben und das könnte es sein? Oder war immer in deinem Kopf, auf jeden Fall will ich weiter Filme machen oder Schauspielerin sein?
Nee, ich bin darüber 94 und habe gedacht, der Beruf ist zu Ende. Also für mich war eigentlich klar, mit dieser Entfernung ist es nicht möglich. Mhm. So, ich konnte ja auch kein Englisch. Ich bin ja nach Amerika und konnte überhaupt kein Englisch. So, dann bin ich erstmal auf eine Sprachschule. Dann habe ich da intensiv Sprache gelernt und so. Aber ich habe, für mich war der Beruf eigentlich zu Ende, und auf einmal kamen aber weiterhin Angebote zum Drehen. So.
Und nicht wenige. Und keine schlechten.
Nein, gute. Und dann bin ich halt immer hin und her geflogen und habe da gedreht ein bisschen und habe aber da gelebt. Und das eigentlich war es sehr gut da. Also ich hab wahnsinnig gern da gelebt. Ich habe sehr gern da gelebt.
Jetzt muss ich dich zu diesem Ort da wirklich nochmal was fragen. Ich habe mir das nochmal angeguckt auf der Karte.
Malibu.
Ich habe meine alte Papyrus-Rolle rausgeholt, die ich damals als Seefahrerin. Genau, Santa Monica. Vor Long Beach oder zwischen Long Beach und Santa Monica liegen so drei kleine Inseln. Und eine davon heißt Santa Catalina. Sagt ihr das was?
Catalina Island, ja.
Catalina Island sagen wahrscheinlich die Insider. So.
Wrigley's.
Have you been there?
Ja.
Das muss doch, also ist das so schön, wie ich mir das vorstelle, oder ist es wieder so, dass meine Fantasie mir da einen kleinen Streich spielt?
Nein, das ist sehr schön, aber es ist jetzt natürlich nicht ein Caribbean Island. Also du gehst ja jetzt nicht, du fährst da rüber und da fahren so ganz viele Golfcarts rum.
Oh.
Und es ist ein ganz altes Kino. Doch, das ist was ganz Schönes. Es ist ein ganz altes Kino an der Bucht praktisch, wo du ankommst. Es gibt ein Schnellboot, was rüberfährt, und dann gibt es auch ein langsames Boot. Und wenn du Glück hast, auf diesem Weg kannst du wirklich, also mindestens Delfine, wenn nicht sogar Wale sehen, so. Das ist, und die Insel ist für mich, ist es immer so, so, ich verbinde mit der Insel immer Wrigley Experiment.
Warum?
Weil ich glaube, wenn ich das richtig erinnere, werden da die Kaugummis hergestellt.
Auf so einer kleinen Insel?
Ja, oder da ist derjenige, auf jeden Fall kommen die daher. So.
Wahrscheinlich die Wrigleys.
Inzwischen nicht mehr.
Die aber Familie da Wrigley.
Da sind die Kaugummis her.
Ach komm.
Doch.
Das glaube ich niemals.
Doch. Oh Gott, jetzt bin ich unsicher. Nee, doch.
Das ist eine der kleinsten Inseln der Welt. Da werden die ganzen...
Aber naja, ist ja auch scheißegal. Es ist total sehr schön. Also ich hab sehr gerne in Los Angeles gelebt. Und auch diesen Sommer, jetzt waren wir ja wieder da, ich fahre da nach Hause.
Es gibt überhaupt gar keine Wrigley-Spots mehr, fällt mir dabei ein. Ich hänge noch gedanklich ein bisschen hinterher, weil zu den blödesten Werbedingern gehört ja, dass dieser Mensch, das müsstest du auch schon gesehen haben, das war dann auch schon deine Zeit, das Fernsehengucken, du warst ja noch im Theater. Mit diesem weißen, großen Wrigley's, mit dieser Packung unterm Arm, wie der dann so Fahrrad fuhr, so ganz ungelenkt, auf so einem Klapprad.
Nee, die kenne ich
total
nicht.
Total bescheuert.
Ich kenne aber diese Camel-Werbung, die fand ich immer so unglaublich. Dass die nicht mehr gibt, ist schade. Aber ich glaube, man darf Zigaretten...
Nee,
darf
nicht
man
mehr.
Nee. Aber die Camel-Werbung war doch gigantisch.
Mit dem Mann, hat er dir gefallen oder
mit
nicht
den
gefallen?
Den Kamelen.
Wie, welche Kamele? Die kenne ich gar nicht, den Spot.
Mit den Kamelen gab es die beste Werbung.
Ja, und wie ging die?
Also einfach total...
Auch jetzt, was denn für eine?
Ich weiß nicht mehr, wie die ging, aber die hatten immer so total lustige Geschichten.
Ach so, diese Zeichentrick, die so animiert waren, die dann so pfiffen und so lustige Sachen machten.
Ja, ich glaube, die.
Ach Gott, das habe ich ja gar nicht mehr ernst genommen. Ich dachte, du meinst noch den Camel.
Aber wir rauchen ja alle auch nicht mehr. Insofern ist das auch gut, dass wir keine Werbung für Zigaretten natürlich... ich muss jetzt kurz... Meine Töchter, muss ich ehrlich sagen, wollen auf keinen Fall rauchen. Sie finden das total ekelhaft.
Ja, super. Mhm. Sie wollen auch nicht an den falschen Mann geraten, denke ich mal. Trotzdem wird es passieren. Kann ich dir jetzt schon sagen. So, Mensch, guck mal. Und wenn sie dann richtig schlecht drauf sind, dann hören sie das Lied, das jetzt kommt. Und wenn sie richtig schlecht drauf sind, haben sie vielleicht den richtigen Zugang dazu. Wenn sie jetzt richtig gute Laune haben, könnte es sogar sein, dass dieses Lied sie... ab der Hälfte ein bisschen quält. Ich weiß es nicht. Es ist ein schönes Lied, James Blake. Limit to Your Love. Willst du dazu irgendwas?
Nein, das ist mir begegnet vor einem Jahr oder zwei Jahren. Ich weiß jetzt gar nicht, wie alt es ist. So alt ist es noch gar nicht. Und da bin ich hängen geblieben. Aber es gibt auch Leute, die können mit dem Lied nichts anfangen.
Wir lassen uns mal drauf ankommen. Mhm. There's a limit to your love. Dieser Bass hat tatsächlich ein Eigenleben, könnte man sagen. Mhm. Der brummt los, ja. James Blake, Limit to Your Love, mitgebracht von Claudia Michelsen. Eine E-Mail schicken Sie uns unter hörbar@radio1.de und Sie können diese Sendung auch als Podcast hören. Und habe ich noch was vergessen? Nein. Auf jeden Fall möchte ich nochmal hinweisen. So, in der ersten Stunde haben wir vom Turm gesprochen. Der Zweiteiler, der ausgestrahlt wird am 3. und 4. Oktober im 1. Also ist noch ein bisschen hin. Sie können sich das schon mal notieren, ja. Notieren ist ja auch schon wieder, das verführt mich schon wieder dazu, von der Linie abzuweichen, weil ich auch noch auf Fleming hinweisen möchte. Das können wir gleich machen. Notieren. Notizzettel, die meisten Menschen tippen sich irgendwas in ihr Smartphone ein. Oder diktieren, das mache ich auch manchmal. Es gibt so eine Diktierfunktion, da kann man ganz schnell sagen, also, mal noch vergessen, die Bücher abholen. Mhm. Hast du neben eurer, an eurer Wohnungstür von außen eigentlich so einen Block noch hängen wie früher?
Nee. Da würde, glaube ich, auch niemand was drauf schreiben. Ich sollte es mal probieren.
Hast du aber früher gehabt. Früher hatte man das oft an Wohnungen, ne?
Ja, das hatten wir alle. Weißt du, oder so diese Kassenrollen, diese Kassenpapierrollen. So. Das hing dann immer an einem Stift. So, war da, komme morgen wieder oder keine Ahnung.
Du lebst jetzt mit Anatol Taubmann, auch Schauspieler. Den hatten wir vor gefühlten, naja, so vor 4 Jahren, glaube ich, meiner Sendung. Kommt das hin?
Ich weiß nicht.
Weiß es auch nicht mehr. Und euren 2 Töchtern in Charlottenburg im Westen. Mhm. Zieht's dich nicht in den Ostteil der Stadt? Hast du dich da bewusst entschieden? Oder leidest du ein bisschen unter Charlottenburg?
Nee, gar nicht. Ich liebe Charlottenburg.
Warum? Du hast so ein dickes, großes Auto. Findest du denn da immer einen Parkplatz?
Nee, ich habe jetzt...
Geländewagen, dachte ich. Hast du den nicht mehr?
Nein, ein bisschen umweltbewusster geworden, Frau Michielsen. Wir fahren ja auch nicht jeden Tag auf den Berg im Schnee. Also, nein, ist alles gut.
Parkplatz ist trotzdem ganz schön hart.
Parkplatz ist eine Katastrophe. Mhm. Also, ich habe regelmäßig meine Tickets. So ist es einfach. Damit muss man klarkommen.
Du liebst Charlottenburg, weil?
Ja, weil ich auch alte Leute auf der Straße habe und alles habe, was irgendwie das Leben auch ausmacht oder auch ist oder auch nicht schön ist und nicht so schön ist und trotzdem schön ist. Und also ich finde, die ganze Infrastruktur in Charlottenburg, die ist sehr ehrlich. Also da will nichts mehr sein, als es ist. Und so ist es dann auch. Und wir wohnen halt in so einem so wirklich schönen Kiez, sagt man ja. Also ich weiß einfach, wer den Buchladen macht. Ich weiß den Zeitungshändler. Ich kenne die Österreicherin, die einen kleinen Laden hat. Und die Italienerin, die Pasta selber macht. Also es hat es ist ein großes Zuhause.
Wer die Sendung regelmäßig hört, der weiß, dass ich manchmal sowas Moralinsaures kriege. Und das muss ich jetzt nochmal loswerden, weil du Buchladen sagst tatsächlich. Und weil ich auch jemand bin, der sich nicht ganz frei sprechen kann davon, weil es so einfach ist und so schnell.
Nein.
Mal eben kurz. Ja, doch, doch. Ich oute mich. Natürlich habe ich wie alle und du bestimmt auch schon einmal.
Habe ich auch schon.
So, bei diesen großen Bestell- und Versandhäusern im Internet. Und es ist wirklich ganz schnell und so bequem. Und ich bin gerade wieder auf der voll anderen...
Hören Sie es auf. Ja, gehen Sie bitte
wirklich
in Ihren Buchladen.
Und sei es, dass Sie jedes zweite Buch... Es ist gar nicht so schlimm. Und ich meine, wirklich anrufen und am nächsten Tag ist es auch da. Und es haben jetzt wieder zwei Läden in meiner näheren Umgebung zugemacht. Zwei Buchläden. Gut, der eine ist ein halbes Antiquariat trotzdem. Das geht so nicht weiter.
Mm-mm.
Nee.
Zurück. Da sind wir aber, sage ich jetzt mal, neu oder zugezogene Charlottenburger, ziemlich treu. Also
gut, ja,
die Leute, ich glaube, der Martenstein wohnt auch bei uns um die Ecke und so, das ist, die gehen alle mindestens in diesen einen Buchladen.
Mhm.
Und das ist.
Ja, aber es gibt ja mehr und die müssen wir jetzt. Wir können uns nicht beklagen, dass überall irgendwie was kommt. Überall kommen irgendwelche Bubble Tea, Falafel Dinger rein und die guten Läden gehen raus. Ich weiß, es ist keine neue Wahrheit, das ist seit Jahren schon so. Aber ich habe mich schon seit Jahren drüber beklagt und habe trotzdem bei Amazon bestellt. Was ist das denn für ein Scheiß?
Ja, das hören wir jetzt sofort
auf. Sofort auf damit.
Für jedes Buch, was bei Amazon bestellt wird, in Zukunft.
Ein Fünfer in die Schobi-Kasse.
Nein, ein extra Buch im Buchladen.
Ja, oder man kann ja auch jedes zweite oder auch mal gebraucht, meinetwegen geht ja auch, aber so. Man muss seine Bequemlichkeit und seine Gewohnheiten nur wieder so ein bisschen umstöpseln. So, und jetzt zurück, aber, also der Turm, das haben wir jetzt besprochen, der Turm am 3. und 4. Oktober. Notieren Sie es sich im ersten um 20.15 Uhr und letzten Freitag, jetzt gerade vorgestern, hat die neue Staffel von Fleming begonnen. Wer Fleming nicht kennt, er ist Samuel Finzi, ist Polizeipsychologe, du bist seine Ex-Frau, Ann Gittel, und ihr habt so ein Verhältnis, so ein
ja, so katzenmäßig.
Nicht mit dir, nein, und nicht ohne
nicht,
dich.
Pass auf, es ist einfach, ich finde eigentlich, der Versuch einer sehr modernen Beziehung, so. Und das ist ganz spannend.
Oh, besser kann man ja promoten.
Nein, es ist wirklich schwer. Also das Tolle ist an dem Gregor Edelmann, der diese Bücher schreibt, der hat ja 10 Jahre lang Letzte Zeuge geschrieben für Uli Mühe und Jörg Gutzon. Gesine Krukowski.
Ja, das ist jetzt so ein Name-Dropping, das kennt doch kein Mensch.
Nein, das
Mensch.
Muss ich aber sagen. Doch, das
ach so,
kennen viele
mit
Leute.
Mit Gesine Zukowski, natürlich.
Die
war ja auch
schon
hier. Na klar. Und wer war der Name davor?
Uli Mühe.
Ja, die haben wir dazwischen.
Und Jörg Gutzon. Jörg Gutzon war lange am Deutschen Theater. Da ist er vielleicht noch, das weiß ich jetzt
deswegen kenne ich ihn nicht. Sag so. Mal das Gesicht.
Sag mal das Gesicht.
Ach, du weißt doch, was ich meine.
Ach, sag doch mal das Gesicht.
Ja, sag doch mal.
Ich zeig's dir später.
Gut.
So, pass auf jeden Fall dieser Autor, das ist einfach, das Tolle an Fleming ist, das muss man jetzt mal so sagen, es ist eben keine Krimiserie jetzt schlechthin, sondern es findet immer in mehreren Ebenen statt. Es ist eben nicht nur, wo waren sie von dann bis dann und so und damit sind wir dann fertig und durch, sondern es ist sowohl die private Ebene, die Berufsebene, die Ex-Mann-Ebene, die Vater-Mutter-Ebene, die haben jetzt auch noch ein Kind, Wir wollten das nicht, wir wollten es eigentlich abtreiben, Finzi und ich, aber wir mussten es irgendwie durchgehen lassen.
Finzi und ich, Samuel Finzi ist nämlich Jena Fleming. Und zum Cast gehört nämlich weiterhin noch, bevor du dich jetzt hier um Kopf und Kragen redest, ja, Marin Kreumann, Oliver Brücker, Anna Thalbach, Nadja Petri. Also Freitag ging's los mit der neuen Staffel, immer freitags um 21.15 Uhr im ZDF.
Genau.
So, und die ersten beiden, wer sich versäumt hat, der kann sich die auch kaufen, die DVD ist bestimmt. Gibt's noch irgendwas? Außer deinem letzten Song natürlich. C'est la Sue, dieses junge Ding, das schon jetzt so viel Talent hat und so gut singen kann.
Die hat mir meine Tochter angetragen. Das ist nämlich eigentlich schon mal ganz spannend. Und die war sogar schon beim Konzert.
Die Ältere.
Die Ältere, ja. Die 15-Jährige.
Ja, also entschuldige.
Und dazu muss ich erzählen, weil wir sind auch noch beide Riesenfans von Jamie Cullum. Und das, da war ich mit ihr das erste Mal in ihrem Leben beim Konzert, als der hier war letztes Jahr. Oder dieses Jahr, ich weiß gar nicht mehr.
Mhm. Super Geschichte.
Und sie ist, ja, okay, gut.
Es ist die Revanche für, sag mal das Gesicht.
Es ist aber was ganz Besonderes, ja, wenn du mit deiner Tochter das erste Mal zum Konzert gehst.
Das glaube ich.
Sie ist mit mir zum ersten Mal
zum
Konzert.
Hat sie sich was von dir geliehen zum Anziehen, irgendwas? So ein Schal oder irgendwie Ohrringe oder so? Hast du überhaupt Ohrringe?
Das macht sie permanent.
Trägst du überhaupt Ohrringe? Du bist nicht so ein Typ, ne?
Nee, ich bin kein Schmucktyp. Nee.
Gar nichts?
Nee, gar nichts. Meine Kinder, die haben Ohrringe, die haben viele Ohrringe.
Hast du nicht mal eine Kette, an die du...
Ich hab gar nichts, stell dir das mal vor.
Nee, musst du ja nicht. Du hast so viele Geschichten gehabt. Und die sind dein, und die sind der Schmuck und die Zierde. Die Zierde deiner Frau sind doch sowieso die Haare, wissen wir. Davon hast du mehr als genug. Ja, ich bin ein bisschen neidisch, aber das ist egal. Die Sendung ist jetzt um. C'est la Sue, Summertime, möchtest du noch irgendwas an unsere Hörer ausrichten?
Ja, mein Motto, jetzt wird's philosophisch oder spirituell, ich kann Ihnen eigentlich nur sagen, bleiben Sie bei sich, bleiben Sie gesund und leben Sie jetzt.
Schönen Sonntag, tschüss.
Radio 1. Hörbar Rust.